Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Diese Sendereihe der Kulturkritik heißt »Von der Volksherrschaft des Kapitals zur demokratischen Erwirtschaftung des gesellschaftlichen Reichtums«. Ich hatte darin bisher von zwei Momenten der Gesellschaft gesprochen, die unter den Bestimmungen des Kapitalismus eine widersprüchliche Einheit bilden. Es sind Politik und Ökonomie. Politik ist eine willentliche Beziehung auf eine Gesellschaft, die eine Beeinflussung ihrer Entwicklung sucht und entsprechende Willensverhältnisse als Rechtsverhältnisse konstituiert. Ökonomie ist die Lehre des Haushaltens mit Sach- und Kraftaufwendungen für eine optimale Effizienz ihrer Handhabung. Man sollte meinen, das ist beides sehr verschieden voneinander. Doch im Kapitalismus greift beides doch fortwährend ineinander, vermengt sich fast unkenntlich zu einer politisch bestimmten Ökonomie und einer ökonomisch bestimmten Politik. Einmal ist es die politische Form einer Demokratie, die nur repräsentieren soll und sich selbst zerfleischt, wenn sie ökonomische Entscheidungen fällen muss, wenn sie zeigen muss, dass sie nichts entscheiden kann, weil sie nur den Notwendigkeiten einer ihr fremden Sache folgen muss. Oder ein andermal zeigt sich von der ökonomischen Form her, dass gesellschaftlicher Reichtum nicht wirklich gesellschaftlich existiert, weil er sich nur politisch durchsetzt, Reichtum sich in Armut verkehrt, weil er auf der politischen Macht des Geldes beruht, das nur den bereichert, der darüber verfügen kann. Es handelt sich im Kapitalismus weder um ein demokratisches Verhältnis in dem Sinn, wie Demokratie als politische Selbstbestimmung einer Gesellschaft verstanden wird, noch um einen wirklichen Reichtum, der eine Vielfalt der Lebensbedürfnisse befriedigt und ihren Lebenszusammenhang entfaltet und bereichert. Das Verhältnis von Politik und Ökonomie ist hier nur absurd. Heute komme ich zur letzten Sendung dieser Reihe und will diese Seiten in ihrer wirklichen Beziehung untersuchen. Zumindest, wie sich diese Beziehung wesentlich herausstellen muss. Es stellt sich also die Frage nochmal, wie kann eine Gesellschaft überhaupt demokratisch wirtschaften, wenn doch ihre politische Form immer auch ökonomisch bestimmt ist, wenn also Politik nicht als freier Wille, wie behauptet, besteht, sondern immer auch aus Notwendigkeiten, welche die Produktionsverhältnisse mit sich bringen. Wie gezeigt, bezieht sich die Kritik der politischen Ökonomie auf diese Vermengung, also auf eine Ökonomie, die selbst schon politische Macht ausübt, wiewohl sie sich als Wirtschaft ausgibt. Sie ist also nicht einfach wirtschaftlich, besorgt nicht einfach und mit möglichst geringem Aufwand, was die Menschen zum Leben brauchen, sondern konstituiert Machtverhältnisse, in denen die Menschen durch die Formationen der Besitzverhältnisse politisch bestimmt werden. Solange es Kapital als Privatbesitz gibt, bewegt sich die gesellschaftliche Produktion in einem grundlegenden Widerspruch zu ihrer Existenzform im Kapital, der politischen Macht des Geldes. Und solange die Politik nur repräsentativ demokratisch ist, bewegt sie sich im Widerspruch dieses politischen Rechtsverhältnisses, das sich in seiner demokratischen Repräsentanz permanent Lügen strafen muss, weil es auf Privateigentum, also auf privater Macht, auf der Macht des Privateigentums gegen die gesellschaftliche Wirklichkeit gründet. Wir stehen also vor der sehr umfassenden Fragestellung, mit der sich das heutige Thema ergeben hat. Wie ist das ökonomische und politische Problem des Kapitalismus so zu wenden, dass sich tatsächlich eine für die Menschen wirkliche Gesellschaft ergibt, eine Gesellschaft menschlicher Wirklichkeit, in der sie durch den Reichtum ihrer Produktion entwickelt und ihr gesellschaftliches, also politisches Verhältnis selbstbewusst gestalten können? Man muss also der Frage nachgehen, wie denn überhaupt eine Gesellschaft demokratisch wirtschaften kann und wie das aus einer Gesellschaft heraus zu entwickeln ist, die nur von der Behauptung lebt, dies zu tun. Es gibt hierzu vielerlei Gedanken auf den verschiedensten Stufen der Probleme und ihrer Auflösungsversuche und aus den unterschiedlichsten Richtungen, zum Beispiel die Gedanken zu einer solidarischen Ökonomie, zur Genossenschaft oder auch zu einem lateinamerikanischen Modell der politischen Anteilnahme der Bevölkerung am Staat und anderes. Um diese zu untersuchen, sollen heute erstmal die Grundlagen zu dieser Fragestellung zur Diskussion gestellt werden. Die Grundlagen einer jeden Gesellschaft, wenn man sie in Raum und Zeit, also geschichtlich begreifen will, bestehen aus den Bedürfnissen der Menschen nach Erhalt und Entwicklung ihrer Kultur und damit auch aus Arbeit, Technologie und Aufwänden und aus politischer Macht, durch welche deren Gestaltung beschlossen und entschieden wird. Im kulturkritischen Lexikon ist Gesellschaft folgendermaßen gefasst.
Gesellschaft ist das lebende Zusammenwirken der Menschen, notwendige Wirklichkeit des Menschseins. Sie beruht auf dem besonderen Verhältnis der Menschen zu ihrer Natur, die ihnen zugleich als äußere, gegenständlich und also Gegenstand ihres Stoffwechsels und ihrer Arbeit ist. Ihre Gesellschaft selbst ist die Naturmächtigkeit ihres Lebenszusammenhangs, durch welche ihr Erhalt und Fortbestand gesichert und die Entwicklung ihrer Lebensvielfalt, die Vielfältigkeit ihres sinnlichen Lebens, ihr geistiger und materieller Reichtum geschaffen und gebildet wird. Das gesellschaftliche Leben ist zum einen Resultat der bisherigen Gesellschaften, welche diesen Reichtum der Menschen durch den Aufwand ihrer Naturkraft, ihrer Arbeit geschaffen haben, Resultat der Lebensproduktion der Menschen, Produkt ihrer Sinnesgeschichte, wie sie sich in den gegenwärtigen Verhältnissen darstellt. Zum anderen ist dieses Leben das gesellschaftliche Leben in der Form, worin die Menschen ihre Naturmacht entwickelt haben und fortentwickeln, die Gestalt ihrer Lebensproduktion, ihrer Werkzeuge und ihrer Kultur.
Jede Gesellschaft ist in ihrer Geschichte begrenzt durch ein Gebiet, auf dem sie sich definiert und das Fläche, Raum und Natur, also auch Bodenschätze, bietet. Aber sie ist zugleich Teil der Weltbevölkerung, also einer allen Menschen gemeinen Gesellschaft, hat also auch Anteil an allen Schätzen, die Menschen und Natur zur Erwirtschaftung des gesellschaftlichen Reichtums der Weltbevölkerung zur Verfügung haben. Wie sich diese verschiedenen Ebenen und Beziehungen und Wechselwirkungen, also die Wirklichkeit der menschlichen Verhältnisse auf der Welt, so gliedern können, dass alle Teile widerspruchsfrei existieren können, das ist die große Frage einer humanen Politik. Im Einzelnen ist jede wirtschaftliche und kulturelle Gestaltung und Entwicklung einer Gesellschaft wesentlich davon abhängig, wie sich ihre Reproduktion zu ihrem Fortschritt, zur Produktion eines Mehrprodukts und der Entfaltung der Entscheidungs- und Verfügungsmöglichkeiten verhält, in welchen ökonomischen und politischen Verhältnissen also der in ihr produzierte Reichtum aufgeteilt und in den Beziehungen der Menschen allgemein verwirklicht ist.
Lora München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Hey, dass die Welt verrückt ist, das weiß ich genau, das sehe ich jeden Abend in der Tagesschau.
Bleiberecht für alle und zwar auf Dauer.
Die kapitalistische Gesellschaft produziert notwendig die Verarmung eines großen Teils ihrer Bevölkerung, weil das Kapital sich über kurz oder lang in seiner politischen Macht nur dann wirklich voll entfaltet, wenn es den Menschen Abgaben abverlangt, die ihnen immer mehr Kraft und Vermögen entziehen. Dessen wesentlicher Widerspruch ist nämlich, dass es auf Wertwachstum beruht und hierfür zugleich eine Technologie benötigt, die Arbeit de facto immer wertloser macht, die also die Arbeit der Menschen entwertet, sie also vom Verwertungszwang zunehmend befreit. Automation ermöglicht die Emanzipation der Menschen von Kraftaufwand und Arbeitszeit, während sich Kapital aus der Ausbeutung von unbezahlter Arbeitszeit vermehrt und damit sein Wertwachstum die Schranke der menschlichen Emanzipation darstellt. Sein Geldwert geht nur zu einem mehr oder weniger geringen Teil in die Produktion ein. Es wird hauptsächlich durch den Einkauf von Besitzrechten wertvoll, von Verfügungsrecht über Arbeit, Wohnung, Grund und Boden und Natur. Auf den Finanzmärkten wird es bestärkt, wo ihm diese Verfügung Ertrag bringt. Es ist aber auch ständig vom Verfall bedroht, wenn ihm das nicht gelingt, wenn die organischen Grenzen der Verhältnisse der Natur und der Menschen erreicht sind.
In seiner widersprüchlichen Bewegung zwischen Fortschritt und Auspressung lebt es in seinen Geldwerten auf und wird auch immer wieder vernichtet, weil es selbst sich nur spekulativ, also nicht planvoll, verhalten kann. Deshalb bestimmt es alle gesellschaftlichen Verhältnisse nach den Widersprüchen seiner Verwertungslagen. Die Aussonderung von Menschen aus dem Arbeitsprozess, also Arbeitslosigkeit, entsteht nur dadurch, dass das Kapital von seinem Verwertungsdruck her gezwungen ist, immer mehr Produkte auf den Markt zu bringen und immer weniger für die Arbeitskraft ausgeben zu müssen. Die aufgewendeten Arbeitszeiten werden auf dem Finanzmarkt so lange verwertet, wie die Produkte auch absetzbar sind, wie also die Löhne hinreichen, die Angebote über Wert zu kaufen, die Mieten zu bezahlen, die Energiekosten zu tragen und so weiter. Und diese Verwertung scheitert auf Dauer zugleich daran, dass unbezahlte Arbeit eben kein Geld erbringt, durch welches die Produkte in hinreichendem Ausmaß abgekauft werden können. Sind die entsprechenden Marktausdehnungen oder Produktvernichtungen nicht möglich, so entwertet sich das Geld, wenn es nicht mal mehr zur Spekulation tauglich ist, weil niemand an seine Verwertbarkeit mehr glaubt. Das Hauptproblem, worin die Widersprüche des Kapitalismus erscheinen, ist also die immer wieder massenhaft werdende Armut der Bevölkerung auf der einen Seite und die Entwertungsverhältnisse auf den Finanzmärkten auf der anderen. Die Transzendenz des Kapitalismus in eine andere Gesellschaftsform würde als erstes zwei Probleme beheben müssen, an denen der Widerstand gegen seine Logik ansetzen muss, weil sie für den Kapitalismus wesentlich sind: gegen die Auspressung unbezahlter Arbeit und deren Geldverwertung auf den Finanzmärkten. Als drittes Problem kommt die politische Verfügungsmacht über Zeit und Raum hinzu, also über die Geschwindigkeiten der gesellschaftlichen Bewegungen und über den Lebensraum der Menschen und der Natur.
Von Ethik und Moral. Wenn ein Politiker mich belügt, find ich das eigentlich normal. Mehr erwarte ich nicht von ihm, und solange er's nicht übertreibt, ist mir schon klar, dass ihm im Grund auch gar nichts anderes übrig bleibt. Mein Glauben an die Demokratie kann das nicht ernsthaft stören. Aber eines mag ich echt bei aller Liebe nicht mehr hören. Dieses Geschwätz die ganze Zeit, egal welche Gelegenheit. Unser dringendstes Problem, das wäre die Arbeitslosigkeit. Ich finde das eine oberflächliche Betrachtungsweise. Der Mensch, er ist der Mensch und nicht die rote Waldameise. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie bei Adenauer war. Mal gründlicher betrachtet ist das alles nur Blabla. Der Mensch ist nicht allein zum Funktionieren auf der Welt. Der Mensch braucht nicht die Arbeit, der Mensch, er braucht nur Geld. Es geht ihm nicht um Stechuhrstechen, sondern nur ums Mietblechen. Wenn man mir ein Recht gibt, ohne Arbeit gut zu leben, würde ich ein Recht auf Arbeit gar nicht mehr erstreben. Maschinen schuften lassen und mit was Besserem befassen. Die Sklavenhalterei, die Folter, die Inquisition, die Pest, die Guillotine, das Scheibentelefon, die Postkutsche, das Bleiben ziehen, das Wasser holen gehen, das Reich, die DDR und das Schwarz-Weiß-Fernsehen. All das haben wir überwunden. Gegen das Malochen hat noch keiner was erfunden. Das mag noch 1000 Jahre dauern, aber
werden das für wunderschöne Zeiten. Man spricht nicht mehr von Arbeitslosen, man spricht von Befreiten. Die meisten kommen ihr ganzes Leben ohne Leistung klar. Manche nehmen sich nur so ab und zu ein freies Jahr. Manche würden ihre Arbeit am liebsten auch noch rauchen. Denen gönn ich ihren Sonntag auf dem Golfplatz, wenn sie's brauchen. Es wird so vieles kommen, wovon wir heute noch nichts ahnen. Ich will hier kein Jahrtausend schon im Vornherein verplanen. Aber im Jahr 3000, was für Netze wir auch weben, Arbeit wird es hoffentlich dann nur noch ausnahmsweise geben. Maschinen schuften lassen und mit was Besserem befassen. Ich schlage deshalb vor, dass man einen Sonderfonds einrichtet für den Teil des Volks, der freiwillig aufs Arbeiten verzichtet.
Das Leben der Menschen wird in seinem Zeitverlauf in jedem Lebensabschnitt von den Zirkulationsgeschwindigkeiten des Kapitals bestimmt, also davon, wie schnell produktive Erneuerungen auf den Markt sein müssen, welche die Konkurrenz dort beflügelt. Außerdem ist vom Raum her Grund und Boden und die darin lagernden Ressourcen beschränkt. Die Verfügungsmacht hierüber wird alleine durch ein Besitzrecht gesichert, das auf angeeignetem Geldvermögen beruht, das also immer mit dem Geld erkauft wird, das aus dem zirkulierenden Geldwerden entnommen ist, also denen gehört, die mehr besitzen als nur ihre Arbeitskraft und deshalb damit auch spekulativ handeln und verhandeln können. Zum wesentlichen Teil hat nicht ihr Fleiß oder ihr Geschick sie hierzu gebracht, sondern ein Zufall, sei es die Geburt durch vermögende Eltern, oder eine Verwertungslage, die in ihrer Existenz eintraf, die dafür günstig war und ihnen Geld durch Kredite und Wertvermehrung einbrachte. Solche Verfügungsmacht ist eigentlich nur ein Unsinn, gegen den sich die Menschen auflehnen müssen. Der Unsinn, dass eigentlich immer weniger Arbeit nötig ist, um die Menschen zu erhalten und Zukunft zu bilden, aber das Kapital immer mehr Arbeitszeit zu immer geringerem Entgelt kassieren muss, um sich in seinem Anachronismus zu erhalten. Junge Gewerkschafter haben errechnet, dass 3 Millionen mehr Menschen Arbeit hätten, also der weitaus größte Teil der Arbeitslosigkeit behoben wäre, wenn alle nur 30 Stunden pro Woche arbeiten müssten. Einige Ökonomen halten 28 Arbeitsstunden pro Woche für hinreichend, um die Realwirtschaft, also die Wirtschaft zur Reproduktion der Menschen und der Herstellung eines wachstumadäquaten Mehrprodukts zu gewährleisten. Anderen scheint dies schon mit 20 Wochenstunden gegeben. Eine Gruppe von Ökonomen hat errechnet, dass sich die Staatsverschuldung, also die Ablagerung der Entwertungsgeschichte des Geldes, schon in wenigen Jahren auflösen ließ, wenn das Geld nicht mehr durch die Banken geschöpft würde, die dessen Wert nur durch ihre Zinserwartungen bestimmen. Aber all das aufzuheben ist nur möglich, indem die Existenzformen des Kapitals, die Finanzmärkte und Arbeitszeiten deformiert und die Kapitalinteressen selbst aufgelöst werden, indem also Kapitalismus der Form nach unmöglich gemacht wird. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil es nicht mit einem Mal geschehen kann, ohne dass den Menschen ihre Lebensgrundlagen entzogen würden. Würden einfach nur die Arbeitszeiten schlagartig zum Beispiel auf 30 Stunden reduziert, so würde die fortbestehende Konkurrenz der Einzelkapitale die kleineren Betriebe vernichten und die großen noch größer werden lassen. Also nur neue Kapitalkonzentrationen in Gang setzen. und würde die Verzinsung und also die Kreditwirtschaft aufgehoben, so würde niemand mehr Geld leihen können und es würden sich nur die bereichern und fortentwickeln, die es schon haben. Und wäre der Aktienmarkt schlagartig aufgelöst, so würde die gesamte Industrie kollabieren, die nicht nur ihre Wertschöpfung darauf gründet, sondern darin auch den Rückhalt für die betrieblichen Existenzen hat. Das Geldverhältnis begründet sich eben nicht aus einem Regelwerk, das festlegt, wie Geld politisch so bestimmt werden könnte, dass es für alle gerecht verteilt wäre. Es begründet sich aus dem Warenverkehr und stellt ökonomisch nur ein Äquivalent für die darin zirkulierende Wertmasse dar. Und dies ist abhängig vom Verwertungsgrad der Arbeit, also auch von ihrer Produktivität und ihrer Ausbeutungsrate. Diese Wertmasse und die Produktivität und Ausbeutungsrate der Arbeit hat ungeheure Dimensionen angenommen, die auf immer größeren Finanz- und Warenmärkten sich umsetzen musste. Die Globalisierung war nicht der Einfall einiger Finanzleute und auch nicht nur aus einer bloßen Ideologie, aus der Ideologie des Neoliberalismus entstanden. Es war umgekehrt. Es war die notwendige Konsequenz einer Wirtschaft, die einen Umfang erreicht hat, der real nicht mehr durch Geld oder Bodenschätze oder dem Warenverkehr auf nationalen Märkten zu decken und zu betreiben war, weil die Produktivität der Arbeit solche Vermögen weit überschritten hatte und nur auf den Finanzmärkten noch Äquivalente dieser Wertsummen durch Wertpapiere darstellbar waren. Es gab einfach zu viel Geld. Die Ideologien und Entscheidungen zum globalen Wertehandel gründeten hierauf und entsprachen diesem Sachverhalt in seiner abstrakten Form, der Form eines ansonsten notwendig wertlos werdenden Geldes. Um sich zu erneuern, musste dieses in der Kreditwirtschaft unter die Menschen gebracht werden, so dass immer leichtsinnigere, schlecht verbürgte Kredite verschleudert wurden, bis die damit bewirkten Hauskäufe die Immobilienwerte derart niedermachten, dass die Wertdeckung immer teurer wurde und die Rückzahlbarkeit der Kredite platzte, und mit ihnen eine ganze Kette von Kreditierungen.
Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes. Aber was war mit Jugoslawien, Afghanistan, Irak?
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Das ist Geld, wie es als Finanzkapital sich auf die Realitäten des Warentauschs bezieht. So gesehen erscheint alles im Kapitalverhältnis festgezurrt und ausweglos und der Kapitalismus ohne Alternative, wie es auch immer wieder gerne behauptet wird. Solange der allgemeine gesellschaftliche Zusammenhang weiterhin auf Geldverhältnissen beruht, solange wird auch eine Beschränkung der monetären Erfordernisse, der Zinsen, der Freizügigkeit und der Spekulation nichts an den Verhältnissen von Kapital und Arbeit ändern, sondern den Geldverkehr immer mehr in eine Schattenwirtschaft treiben, die alles bestimmt, was auf den Markt kommt und alle verschulden, die dort herausfallen. Es würde den bereits beginnenden Feudalkapitalismus nur beschleunigen und totalisieren. Die Funktion des Geldes reduziert sich daher auch immer mehr auf seine politische Macht, die aus dem Besitzrecht an Gütern und Aktien ihren Wert zieht, die nicht als Arbeitsprodukte vom Markt abhängig sind, sondern vorwiegend als unmittelbare Lebensnotwendigkeiten unabdingbar sind. Grund und Boden, Immobilien, Kommunikation, Energie und so weiter. Diese bestehen auf dem Markt als grundlegende Verpflichtungen, die denen der Feudalwirtschaft ähneln, nur dass sie nicht lediglich ein Zehntel der Abgabe verlangen, sondern meist über die Hälfte der Einkommen. Wenn wir die Übel des globalen Kapitalismus überwinden wollen, so geht es letztlich darum, den ganzen wirtschaftlichen Zusammenhang weitgehend umzukehren und von den Geldverhältnissen, wie sie bisher geläufig waren, zu befreien. Und hierfür gibt es nur eine Möglichkeit: Es müssen den feudalen Erpressungen Vertragsverhältnisse für wirtschaftliche Beziehungen der Menschen entgegengestellt werden, die mit der sachlichen Wirklichkeit der Lebensgrundlage verbunden bleiben. Und diese müssen durch kommunale, regionale und internationale Politik abgesichert werden, welche das Festhalten von Geldvermögen verunmöglicht und Marktbeherrschungen durch wirtschaftliche Durchsichtigkeit und Wertbestimmung durch demokratische Entscheidung der jeweils betroffenen Menschen möglich macht. Die Gesellschaft einer durch internationales Recht abgesicherten Vertragswirtschaft, welche aus den Kommunen und Regionen und deren Realwirtschaft sich in die Welt hinein entfaltet, könnte die Feudalmacht des Finanzkapitals überwinden.
Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten Knast. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, dass es aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann. Wird auch nichts anderes passieren. Wir werden ihre Knüppel holen und uns dann schön das Kreuz versohlen. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, das ist aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann.
Und du weißt, was wird passieren. brutalstmögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil's klar macht.
Die politische Wahrnehmung kann den wirklichen Verhältnissen nur dort entsprechen, wo die Wirtschaft auf der ihnen entsprechenden Ebene, also auf der Ebene der Güterbeziehungen, stattfindet und sich von daher auch entsprechend mitteilt. Die repräsentative Demokratie kann zwar große Reden absondern, in welchen vor allem Ideologien und die darin entsprechenden Werte des Kapitalismus vergegenwärtigt werden und welche dann die politischen Entscheidungen auch bestimmen, nicht aber kann sie die wirklichen und wesentlichen Probleme der Gesellschaft ihrer Substanz nach angehen. Da geht es eben nicht um Wirklichkeit, es geht lediglich um das Geld als solches, also auch um Geldausgaben in Bereichen, wo nur kaputtes Geld schlicht durch falsches Geld ersetzt wird, damit Geld überhaupt wieder funktioniert. Es kann dann auch mal ein Staatskredit über 32 Millionen Euro für einen Quellekatalog zweckmäßig sein, auch wenn kurz darauf kein Mensch mehr mit ihm einkaufen gehen kann. Das Geld ist dann futsch, aber es war ja auch schon vorher kaputt, was soll's. Immerhin wurde vielleicht die Druckerei, die Grafiker und so weiter damit etwas stabilisiert. Jedenfalls ist das Geld, das auf diese Weise wieder in den realen Markt zurückgeht, stabil. Diese Form der Geldwäscherei ist nur ein Beispiel der Wirtschaftspolitik eines kapitalpflichtigen Parlaments und hat nun schon einige zig Milliarden vor allem zur Stützung einer schon anachronistisch gewordenen Automobilindustrie gekostet. Die Politik kann sich da in ihrer besonderen Fürsorglichkeit brüsten. Sie zielt aber nur auf die Börsenkurse, also auf Geldeinträge, die sie damit in Schwung bringen kann. Mit den Menschen, die das Geld erarbeiten müssen, hat das nichts mehr zu tun. Es ist ja eigentlich auch klar, dass die allgemeine Repräsentation einer solchen Gesellschaft nur die Repräsentation des Geldes und seiner Verhältnisse und seiner Probleme sein kann. Dazu gehört natürlich auch eine Opposition, die Meinungen vergegenwärtigt, die sich hier gegenwenden, ebenso lange, bis sie selbst regiert. Es ist der politische Kreislauf einer ökonomischen Absurdität, die nur noch den durch das Kapital selbst bedrohten Geldverkehr zu erhalten sucht. Diese Demokratie ist die vollendete Volksherrschaft des Kapitals, das mit dem Leben der Menschen nichts mehr zu tun hat.
Die repräsentative Demokratie ist eine doppelte Täuschung. Zum einen wird damit der Klassengegensatz von Kapital und Arbeit verwischt und die Interessen der Arbeit in die Interessen des Kapitals verkehrt. Zum anderen wird behauptet, dass Repräsentation von Meinungen in der Form von Ideologien demokratisch sei. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Hier muss es um die Selbstbestimmung der Beteiligten gehen, und die gibt es wirklich und gegenwärtig. Es geht um die politischen Entscheidungen der Bevölkerung zu Sachverhalten, auf welche sie auch wirklich bezogen sind und wodurch sie ihre Lebensbedingungen gestalten. Zu solcher Demokratie gehört eine Verbindlichkeit zwischen Repräsentation von Beurteilungen und den hiervon wirklich Betroffenen. Es gehört dazu, sowohl anteilsmäßig wie auch sachspezifisch, die Referenz der Beurteilung, die qualitative Beziehung, die sich nicht als bloße Mehrheit in der Zustimmung zu einem Vorurteil darstellen kann. Es verlangt, dass die wesentlichen gesellschaftlichen Bereiche, zum Beispiel die Arbeiter, Angestellten, die Wissenschaftler, Gesundheitsarbeiter, Dienstleister, Erzieher, Lehrer, in den realen Mengenverhältnissen auch durch Abgeordnete oder Räte aus diesen Bereichen vertreten werden. Und es verlangt, dass diese Vertreter rechenschaftspflichtig über ihre Vertretungstätigkeit sind. Eine parlamentarische Vertretung kann nur wahr sein, wenn sie als ein Dienstleistungsgewerbe für die Bevölkerung tätig ist und wie diese entlohnt wird. Das verlangt nur die entsprechende Befähigung. Es verlangt allerdings auch, dass sich die Bevölkerung als Arbeitgeber dieses Gewerbes in ihren Kommunen und Regionen trifft, dort ihre Beurteilungen zustande bringt und zur Vermittlung beauftragen kann. Je nach Ebene des Allgemeinheitsgrads und dem Betroffenheitsbereich der Vertretung können entsprechende Gremien hierfür bestimmt und hierarchisiert werden, die von denselben Räten kontrolliert werden, die rechenschaftspflichtig gegenüber der Bevölkerung sind. So sollten sich alle Ebenen der Politik bis in die internationale Politik hinein ergeben.
Die Basis einer solchen Demokratie ist nicht repräsentativ, sondern verlangt den Übergang von einer Geldwirtschaft zu einer Vertragswirtschaft. Geld erscheint jedem Menschen zunächst als einfaches Zahlungsmittel. Als Mittler von Waren verselbstständigt er sich aber schnell zu Kapital, weil es als Zahlungsmittel nicht nur Produkte, sondern auch einen Titel als privates Nutzungsrecht, das Recht auf Privateigentum, vermittelt. Hierdurch wird alles, was als Ware gehandelt wird, zu einer Rechtssache, die der Willkür ihres Besitzers ausgeliefert ist. Beim Verzehr von Lebensmitteln ist das relativ gleichgültig, gehen diese doch im Grunde vollständig unter, weil sie hierbei auch vollständig von dem verbraucht werden, der sie erworben hat. Nicht so beim Gebrauch der wahren Arbeitskraft, bei Grundstücken, Natur, Ressourcen, Wohnungen, Produktionsmittel, Verkehrsmittel, Kommunikationsmittel, Dienstleistungen, Lehrmittel oder Intelligenz und Wissen und so weiter. Durch die Aneignung solcher Titel setzt sich eine Eigenschaft des Besitzes selbst durch, also die Fähigkeit eines Besatzers, die weitere Entwicklung und Verwendung des Besitztums selbst zu bestimmen. Es sind Umstände, durch die er etwas erworben hat, die er im Besitz festhalten kann. Zum Beispiel eine günstige Situation oder Herkunft, die Entwicklung einer Landschaft oder eines Hauses, die seinen Wert steigert, der Verfall einer veralteten Technik und so weiter. Es sind gesellschaftliche Beziehungen, welche die Umstände und den Wert seines Besitzes bestimmen, über deren Nutzen aber er verfügt, als ob er sie geschaffen hätte. Von daher hat er eine private Macht, welche ihn gesellschaftlich über die Menschen stellt, die sich nur durch Lebensmittel erhalten können, sich also nur reproduzieren können. Mit diesem Rechtsverhältnis, dem Privatrecht auf die Verfügung gesellschaftlicher Entwicklung, kann keine wirkliche gesellschaftliche Beziehung begründet und erhalten werden. Es macht das Klassenverhältnis aus, in welchem sich die einen Menschen nur reproduzieren, die anderen die Produktion der Reproduktionsmittel bestimmen können. Anderes würde geschehen, wenn die Menschen ihre Beziehungen, soweit sie über den bloßen Verbrauch, über die bloße Reproduktion der Menschen hinausgehen, nicht durch allgemeine Privatverfügungen, sondern durch rechte Regeln, die in Verträgen festgelegt werden, in welchen sich die allgemeinen und aktuell gesellschaftlichen Beziehungen darstellen lassen. Die Basis von solchen gesellschaftlichen Verträgen wäre als erstes eine materielle Grundsicherung für jeden Menschen, der in der Region lebt, sei es durch Geburt oder durch Umzug oder Einwanderung. Es wäre eine Sicherheit, welche durch seine Verpflichtung gewährleistet wird, dass er anteilsmäßig hierfür arbeitet, soweit er arbeitsfähig ist, und auch die Absicherung der Menschen gewährleisten kann, die nicht arbeitsfähig sind. Er hat damit auch schon im gleichen Maß Anteil an der politischen Bestimmung der Produkte, die seine Reproduktion, also seine Grundbedürfnisse, betreffen. Zugleich ermöglichen die Vertragsverhältnisse es auch, mehr Arbeit durchsichtig zu machen und entsprechend zu entlohnen. Die Menschen, die über ihre Grundsicherung hinaus solche Verträge eingehen wollen, werden entlohnt für das, was sie auch wirklich an Mehraufwand erbracht haben, was sie in ihrer Arbeit an Kraft und Fähigkeit über das gesellschaftliche Mindestmaß hinaus umsetzen und vergegenständlichen, das heißt an Gegenständen veräußern, die über die Grundsicherung hinausgehen. Sie schaffen das gesellschaftliche Mehrprodukt, an dem sie durch die Entlohnung ihrer Mehrarbeit teilhaben, bis dieses selbst verdurchschnittlicht, also zum gesellschaftlichen Lebensstandard wird, sobald dies durch eine allgemein verbesserte Produktion, durch Routine und Automation möglich ist. Bis dahin gehört das Mehrprodukt sachlich der Kommune als Gemeinwesen, die es verwendet, um es als kommunales Mittel für Verkehr, Gesundheit, Bildung, Kultur und so weiter oder als Produktionsmittel verfügbar zu machen oder um Vertragsbeziehungen zu anderen Kommunen eingehen zu können.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Runter mit den Niedriglöhnen, Rente mit 90, nie wieder Sozialstaat. Und ein dreifach hoch der 80-Stunden-Woche.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Ihr seid schließlich Deutschland.
Ich will und kann es nicht. Und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht.
Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag
von 17 bis 24 Uhr.
Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Diese Gesellschaftsform ist nicht neu. Sie hat in der Geschichte viele Parallelen, nicht nur bei peruanischen Bergbauern oder indianischen Stämmen, auch in den Vorstellungen einer solidarischen Ökonomie, wie sie in der sogenannten Alternativbewegung mehr oder weniger erfolgreich betrieben worden ist oder wird. Allerdings meist ohne, dass dabei die Funktion des Geldes aufgehoben wurde. Und das ist ein entscheidender Punkt und oft auch der Grund für das Scheitern vieler solcher Ansätze. Solange Geldbesitz mehr gewährleisten kann als kommunale Wirtschaft, wird er sich immer gegen diese durchsetzen. Die offene Beziehung von Reproduktion und Mehrarbeit ist die Bedingung dafür, dass die tragenden Substanzen einer Gesellschaft unterscheidbar sind und deren Zustand und Entwicklung nicht ideologisch oder monetär bewertet werden. Voraussetzung hierfür ist zum einen eine für alle durchsichtige kommunale oder regionale Reproduktionswirtschaft zur Erhaltung eines politisch bestimmten Lebensstandards und zum anderen eine allgemeine, also für jeden gewährleistete Verfügbarkeit über gesellschaftlich vorhandene und verwaltete Produktionsmittel, die zum Zweck einer bestimmten Mehrarbeit oder zur Erarbeitung eines besonderen Mehrprodukts zum Gebrauch verliehen und zur entsprechenden Vernutzung ausgegeben werden. Wer mehr haben oder schaffen will, als er zur Reproduktion nötig hat, kann damit sich als Einzelner oder auch als Gruppe oder Belegschaft durch wirkliche Mehrarbeit mit der Stundenvergütung an Mehrleistung bereichern und zugleich die Gesellschaft zum Beispiel auch durch eigene Erfindungen und Einfälle weiterbringen. Der geschichtlich erworbene gesellschaftliche Reichtum wird auf diese Weise allgemein zur Weiterentwicklung fortgeführt, während die Reproduktion der Einzelnen zugleich sichergestellt ist. Individuum und Gesellschaft bewegen sich auf einer identischen Interessenlage.
Auch eine Vertragswirtschaft beruht auf vorgegebenen Verhältnissen, worin Machtunterschiede schon dadurch herrschen können, dass die einen nur durch die Möglichkeiten und Fähigkeiten der anderen existieren können, ohne selbst Gleichwertiges entgegenstellen zu können, sei es durch den Zufall der Ressourcen oder durch den unterschiedlichen Entwicklungsstand der Technologie oder dergleichen. Macht herrscht, wo ein Ausgleich solcher Unterschiede nicht möglich ist. Lediglich das gemeinsame Interesse an Fortentwicklung kann hier einig machen, denn wo Armut auf der einen, Reichtum auf der anderen Seite herrscht, kann es auch kulturell keine Beziehung mehr geben. Der Hintergrund aller menschlichen Geschichte aber ist ihre Kulturgeschichte, wie sie sich auch in der ökonomischen Form zuträgt. Kulturwirtschaft. Kulturwirtschaft beinhaltet ein übergeordnetes Wissen über das Verhältnis von Macht und Kultur. Eine bloße Ökonomie verfolgt nur das Prinzip des kleinsten Aufwands bei hochgradiger Effizienz, also das Prinzip der Nützlichkeit von Arbeit. Das ist aber zu kurz gegriffen, um menschliche Entwicklung fortzubestimmen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Menschen durch das Wirtschaftsmaß der Nützlichkeit sich insgesamt nicht wirklich und kulturell bereichern, sondern mit ihrer Bereicherung vereinseitigen und also in ihrem Lebenszusammenhang, in ihrer Kultur verarmen. Vertragswirtschaft richtet sich wie jede Wirtschaft nur nach dem Nutzen und dieser ist immer ein Herrschaftsverhältnis zum Gegenstand der Nützlichkeit. Von daher widerspricht solche Wirtschaft dem kulturellen Interesse der Menschen, ihre Beziehungen zu erweitern und zu vertiefen. Der Vorteil der Vertragswirtschaft, autonome Wirtschaftseinheiten gestalten zu können, enthält daher von diesem Standpunkt her genommen einen großen Nachteil. Er isoliert die Regionen im Maß ihres Nutzungsinteresses voneinander und schottet sie gerade dann gegeneinander ab, wo sie sich am Nutzen ihrer Produkte aufeinander beziehen.
Ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
bei einigen Laientheen lehnen wir's Reden ab. Und leider gibt's nicht viel, das noch nicht gesagt hat. Ich nach kurzem beknackt war, wie der Papst da, der zu matt war, um mehr zu sagen, als Shingle zu seinem Abziehbild.
Oder etwas Singles hinterm Namensschild.
Doch ich weiß, Image ist nichts und scheiß auf alle, die bekannt sind. Im Land sind zu viele Promis, die nicht bei Verstand sind.
Zu viele Homies, die noch nicht am Strand sind.
Am Rand sind zu viele Gaffer, deren Augenblicke so leer. Sie wollen noch mehr helfen, fallen sie. Alle Denker lallen sehen, ich seh die ganzen Banker im Museen halt stehen. Sie werden kommen und gehen, alles nur Gesichter im Zeitgeschehen. Der Club der Toten nicht, das stimmt mir nicht versöhnlich. Ich werde weitergehen und lebe lieber ungewöhnlich.
Yeah.
Ja, ich lebe lieber ungewöhnlich.
Yeah.
Mein Wort drauf.
Denn das hier geht an alle unsere Widersacher, Wichtigmacher, Cocksucker, Motherfucker, Hosenkacker, Altlatte, nehmen satte Jammerlappen, die wie Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Platten zu beraten. Ha! Die ganzen Abklemmer flach, welche Spatendecker, wir sind eure Rattenfänger,
autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Typ im Sarkophag.
Wären die Idioten euer eigenes Grab.
Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Denn wenn ich dir in deiner Welt nichts sagen darf, wozu dann all diese Fragen, Mann? Anscheinend interessiert es dich ja doch, was der Typ so treibt und mit wem er was macht und wo er bleibt. Dass sowas Mitgefühl ist, glaub ich kaum. Ich fürchte fast, ich bin ein lebender Albtraum.
Müllredender Abschaum,
der dich ständig disst. Dabei nenn ich dich nur Wichser, der du bist. Die ganze Pisse, die dein Leben durch meine Wehen spült, verursacht Risse und mein Herz unterkühlt. Doch da meine Liebe wasserdicht und meine Seele kugelsicher, macht ihr Stricher bei mir kein Stich mehr. Ich bin euer Richter und Henker, ihr Wanker. Nach mir kommt nichts mehr.
Denn das hier geht an alle unsere Widersacher, Wichtigmacher, Kacksocker, Motherfucker, Hosenkacker.
Aalglatte, nimmer satte Jammerlappen, die wir Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Platten zu beraten. Ha!
Die ganzen Abklemmer flach, welcher Spatendenker, wir sind eure Rattenfänger.
Autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Typ im Sarkophag.
Wären die Idioten euer eigenes Grab. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Staubige, zerknitterten Karten. Von draußen kommen Fremde, die aufs Ende des Gewitters warten. Vom Piano klingt dasselbe Lied wie immer. Und Frauen verkaufen Liebe auf den Zimmern. Dichter Rauch macht die Luft zum Schneiden dick. Mit einem Seitenblick erkenne ich dich im Dämmerlicht. Und was ich sehe, ist jämmerlich. Falscher Ort, falsche Zeit, diese Stadt ist zu klein für uns zwei. Der Himmel weit, kein Mensch weit und breit. 20 Schritte entfernt, trennt dich von mir die Ewigkeit. Während ich dir in die Augen schaue, merke ich, du ziehst. Höre, wie du schießt, bleib noch stehen und seh dir zu, wie du sie dann für immer schließt. Du Luce. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt.
Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus ist besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt. Denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an.
Es bliebe alles beim Alten, wenn das übergreifende kulturelle Interesse an einer allgemeinen Menschheitsentwicklung nicht höher gestellt würde als der Nutzen als solcher. Menschliche Emanzipation kann nur in der Beziehung des Menschen zum Menschen und zur Natur aufgehen. Autonomie schützt zwar vor fremdem Zugriff, produziert aber zugleich Entfremdung und reduziert jeden Fortschritt auf die Macht, die er ermöglicht. Solange Menschen hungern, ist jeder mächtig, der Überfluss an Nahrung hat. Solange sie unwissend bleiben, sind sie auch zu eigener Entwicklung nicht ermächtigt. Sowohl auf lokaler Ebene wie auch weltweit herrscht immer noch ein bislang unausweichliches Machtgefälle, das auch bei vertragswirtschaftlichen Beziehungen wieder Marktvorteile entstehen ließe, durch welche alle Beziehungen und Umstände veröden würden, wenn dies nicht durch eine kulturwirtschaftliche Bestimmung beschränkt wird, durch politische Gesetze, welche die kulturellen Anliegen in den Vordergrund stellen, vor allem das Anliegen, dass jeder Fortschritt als erstes der Reproduktion aller Menschen und der Natur dienen muss. Die Natur kann für die Menschen nur natürlich bleiben, wenn jeder Fortschritt als Fortschritt einer allgemeinen menschlichen Naturmacht angesehen wird, wenn er also dazu verhilft, Natur und Mensch zu schonen und hierdurch die menschliche Kultur voranzubringen. Dieses Verständnis von Wirtschaft ist der Verstand einer Kulturwirtschaft, die weiß, dass menschliche Emanzipation nur als Kultur Bestand hat, dass sie selbst nur als Kultur besteht.
Es ist dies eine Wirtschaft, die über den wirtschaftlichen Nutzen hinausgeht, indem sie sich als kulturelles Verhältnis der Menschen verwirklicht, also in dem wirklich ist, was letztlich menschliche Arbeit für menschliche Bedürfnisse erbringt und zugleich die Natur schont, welche zum Leben der Menschen Bedingung ist. Es geht hierbei nicht um die Definition von Kultur und nicht um die von Wirtschaft, sondern um die Aufhebung ihres Gegensatzes durch einen Reichtum, in welchem das Verlangen des Menschen nach dem Menschen zu gegenständlicher Wirklichkeit wird. Es muss zum politischen Imperativ werden, dass alle Produkte so gut sein müssen, dass sie die Verbundenheit der Menschheit befördern und ihre Erhaltung sichern, dass sie also immer als Substanz des allgemeinen menschlichen Reichtums anzusehen sind. In solchem Reichtum ist nicht diese oder jene Kultur, sondern menschliche Kultur gegenwärtig, welche die Basis dafür ist, dass es einmal Gesellschaft als Verein freier Menschen geben kann. Es mag in den einzelnen Kulturen noch erhebliche kulturelle Unterschiede geben. Am Ziel des Imperativs ändert das nichts. Er verlangt, dass keine Kultur eine andere dominiert und kein Geld mehr Macht über das Leben der Menschen hat. Menschliche Kultur geht in menschlicher Tätigkeit auf, weil sie deren Verwirklichung ist. Und Arbeit ist selbst die Tätigkeit der Bedürfnisse, Befriedigung, Genuss menschlicher Gegenständlichkeit, Verwirklichung menschlicher Natur als Kultur überhaupt.
Dadurch, dass Vertragswirtschaft letztlich in Kulturwirtschaft aufgehen kann, eröffnet sie die Perspektive einer wirklich anderen Welt, eines anderen Lebensverhältnisses überhaupt. Auf dem Weg dahin können wir uns schon jetzt verstehen und deshalb auch dafür Sorge tragen, dass keine Kultur durch eine andere beherrscht, keine Technologie sich gegen die Natur richten darf, kein Mensch durch eine Sache gedungen und kein Kapital als Entwicklungsmacht der Menschen anerkannt wird. Wenn dies gelingt, sind wir auf dem Weg in die Entstehungsgeschichte einer Welt, die wie eine internationale Kommune sein kann, die in den Mitteln und Möglichkeiten der Gegenwart schon jetzt absehbar ist. Aber auf diesem Weg müssen die überholten Formen der Gegenwart überwunden werden, müssen die Inhalte zum Tragen kommen, welche schon jetzt in dem sind, was existiert. Es müssen sich die Menschen nur aus dem befreien, was sie an der Verwirklichung ihrer allgemeinen Lebenstätigkeit, an der Beziehung von Arbeit und Bedürfnis, Leben und Kultur hindert. So hat das schon vor 150 Jahren Karl Marx formuliert. Es wird sich endlich zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein ihre alte zustande bringt. Damit sind wir wieder in der Welt angelangt, wie sie heute ist und wie sie sich noch verstellt, weil sie den Menschen entfremdet ist, also keine menschliche Verwirklichung, keine Wirklichkeit der Menschen sein kann. An den Formen der Wirklichkeit entsteht die Täuschung, der Mythos eines Weltenschicksals, dem die Menschen ausgeliefert seien. Gerade da muss die Emanzipation von der Entstellung ansetzen. Es geht um die Verwirklichung eines längst vorhandenen Lebens, das zur Unwirklichkeit verdammt ist. Es geht daher um dessen Transformation, die mit der Deformation überkommener Lebensformen beginnt.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
So, damit bin ich für heute am Ende der Sendung. Wir haben leider nicht genügend Zeit, um die ausführlichere Darstellung hier zu bringen, die hier vorgesehen war. Die Zeit ging schneller weg, als ich dachte. Aber ich wollte die Sendung auch nicht zerteilen in zwei Teile, weil wir hier erstmal nur so etwas wie ein Korsett als Diskussionsmantel haben, den ich gerne auch live mit euch diskutiere ab nächsten Freitag, also am 20.11. um 19 Uhr in Neuhausen. Da würde ich mich gerne mit einigen von euch treffen, die gerne mitdiskutieren, in der Gaststätte Weiß-Blau in Neuhausen, in der Schlörstraße 24b, Nähe Rotkreuzplatz. Ihr könnt die Adresse und den Termin auch jederzeit nochmal in der Kulturkritik.net nachschlagen. Dort könnt ihr auch diese Sendung nochmal hören oder auch lesen. Der Text ist weit ausführlicher und den könnt ihr auch dort einsehen. Also wäre schön, wenn ihr da mitmacht, weil ich auch vorhabe, euch zu Wort kommen zu lassen. Also ich würde gerne ein Mikrofon mitlaufen lassen und ihr diskutiert und vielleicht können wir hier mehr draus machen, weil mehrere Leute mehrere Einfälle zusammenbringen. Also die Idee wäre, dass mal mehr mitmachen und vielleicht eigene passende Beiträge bringen, die dann hier auch gesendet werden. Ich würde mich freuen, wenn das gelingen würde. Wir würden dann uns auch regelmäßig jeden dritten Freitag im Monat, also immer eine Woche jeweils nach der Kulturkritik-Sendung, dort treffen können und das auch selber weiterentwickeln, wie es sich ergibt. Also denn mal erstmal bis nächsten Freitag und vielleicht auch noch länger. Tschüss.